Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres. Triple Income Investing mit Dividendenoptionen und Zinsen. Ja, und üblicherweise, da erscheint an dieser Stelle wie jeden letzten Freitag im Monat eine frische Folge der Geldgeschichten. In diesem gleichnamigen Podcast-Format, da vereinen mein Bloggerkollege Clemens Faustnam und ich die zwei schönsten Nebensachen der Welt, bekanntlich Geld und Geschichte, miteinander. Und aus einer gewissermaßen monetär individuellen bzw. historisch kurzfristigen Perspektive stimmt das auch diesmal. Denn wir haben vor einiger Zeit beschlossen, uns in regelmäßigen Abständen zu unseren öffentlich geführten Echtgelddepots auszutauschen, die Top- und Flop-Werte dabei zu betrachten, über Abgänge und Zugänge zu diskutieren und natürlich dem Zahlungsstrom beim Wachsen zuzusehen, denn im Fokus von uns beiden, da stehen die Dividenden, wenn auch mit einem unterschiedlichen Ansatz, und das macht ja den Reiz des Ganzen aus. Und bevor es losgeht, noch einige Takte zum Sponsor dieser Podcast-Folge, und das ist Freedom24. Der kostengünstige Broker, der bietet sowohl per Online-Plattform als auch per App Zugang zu 15 großen Wertpapierbörsen in Amerika, Europa und Asien und verfügt zusätzlich über attraktiv verzinste Konten in Euro sowie US-Dollar. Ich bin selbst Kunde von Freedom24 seit einiger Zeit und führe seit dem 1. März 2024 mein drittes Blitzdepot bei dem Broker, nachzulesen direkt auf meinem Blog mit allen Positionen und der entsprechenden strategischen Ausrichtung und Aufstellung. Und passend dazu, da erhalten alle Neukunden, die ein Depot über meine Partnerseite eröffnen und eine Einzahlung vornehmen, das Buch Closed End Funds verstehen und bewerten als Dreingabe von mir geschenkt. Und zu der Partnerseite geht es über nurbaresistwahres.de/freedom24. Und damit gebe ich auch schon ab an unsere Tops und Flops in den Dividendendepots. Im Geldgespräch zu Gast ist mein Lieblingswirtschaftshistoriker aus dem Burgenland und mundartbereichernder Konterpart im Podcast. Und hallo nach Wien und herzlich willkommen, Clemens Faustnammer.
Ja, hallo Louis, vielen Dank für diese Lorbeeren, die du gleich am Anfang ausschüttest. Ja. Und freut mich wirklich herzlich, hier bei dir zum zweiten Mal in deinem Format zu sein.
Ja, ist ja auch vielleicht nicht das letzte Mal. Das ist ja ein kleines Format, was wir uns überlegt haben, was sich durchaus verstetigen lässt. Diesmal geht es nicht wie sonst um ein spezifisch finanzhistorisches Thema. Wobei auf der einen Seite doch schon. Denn man kennt dich ja als Finanzblogger, der sich doch mit Leib und Seele den Einzelwerten verschrien hat. Und als solcher unterhältst du ja auch ein öffentliches Echtgelddepot mit entsprechenden Dividendenwerten. Wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, wie du das definierst. Das ist vermutlich ein bisschen anders, als das bei mir der Fall ist. Und ich selber pflege ja auch ein sogenanntes Aktienblitzdepot, nenne ich das ja, worüber ich ja auch regelmäßig hier Rechenschaft ablege, bisher immer halbjährlich. Und die Idee war einfach mal, die unterschiedlichen Ansätze, die wir beide pflegen mit unseren Echtgeldportfolios, mal aufzuzeigen, mal das vergangene Jahr bzw. Anfang des Jahres Revue passieren zu lassen, zu schauen, was haben wir hier mitgenommen an Erkenntnissen bezüglich unserer Dividendenstrategien, bezüglich unserer Einzelwerte und eben das Thema Einzelwertinvestitionen ein Stück weit zu vertiefen. Ich schlage vor, wir starten gleich, Clemens, und bevor wir uns die Erkenntnisse bzw. Einzelpositionen mal in deinem Depot anschauen, erläutere doch mal für diejenigen, die unser erstes Geldgespräch im vergangenen Jahr nicht gesehen haben, in kurzen Worten, wie ist denn dein Ansatz?
Ja, ich meine, seitdem hat sich einiges getan. Ich weiß gar nicht, was im letzten Jahr, schon 2022, als wir unser Gespräch führten. Es fühlt sich auf jeden Fall schon ein bisschen
So
länger
schnell
an, gell?
vergangen die Zeit, ja.
Ja, die Zeit, die fliegt, ja. Mit Kindern noch eine Spur schneller, ja. Aber dafür kannst du ja deutlich mehr noch berichten, ja, wie das ist mit den Kindern, wenn sie vor allem dann noch älter werden. Aber ja, du hast es richtig angesprochen, Echtgeldportfolio, das ich auf meinem Blog führe. Die Idee dahinter war, ehrlich gesagt, eine Mischung aus Resonanz von meiner Leserschaft, ja, die einerseits fragte, naja, was hältst du von dem Unternehmen? Das kennst du wahrscheinlich auch, ja, von E-Mails oder auf sozialen Medien,
Natürlich.
ja, diese Nachrichten
Ja.
zu einzelnen Unternehmen und so generell, ob ich noch irgendwo mein Depot veröffentliche, ja, oder jetzt mit Werten oder ohne Werten. Wahrscheinlich hätten sie es noch gerne mit Werten, aber unabhängig davon hatte ich mir gedacht, okay, was könnte man aus dieser doch charmanten Idee, nämlich seine eigene Investmentstrategie, seine Philosophie, wie man anlegt, ja, mit Echtgeld zu hinterlegen und auch dazu, sage ich mal, die Gedankengänge festzuhalten. Das ist für mich ein entscheidender Punkt, den du angesprochen hast. Ich fokussiere mich fast ausschließlich, aber insbesondere auf Einzelwerte. Das heißt, man überlegt sich auch was, weil das Risiko deutlich höher ist als wie bei Sammelanlagen, ja, sei es als Closed End Funds oder eben herkömmliche ETFs. Also hier das Einzelwertrisiko natürlich deutlich konzentrierter ist. Wir wollen das natürlich durch Diversifikation ausbauen kann, aber wenn ich schon darüber spreche, ja, diese ganzen Punkte, das einmal auch festzuhalten, nämlich basierend auf meinem Regelwerk, basierend auf meiner Investmentstrategie mit dem Fokus auf einerseits Total Return, Gesamtrendite und damit einhergehend Dividendenwachstum. Und da war dann ja Anfang 22 die Idee geboren, wirklich peu à peu, Schritt für Schritt ein Dividendenwachstumsportfolio oder mit dem Fokus auf Dividendenwachstum ein Portfolio aufzubauen, mit eigenem echten Geld zu hinterlegen und diese Entscheidungen, das ist mir ganz wichtig, mit meinen Argumenten zu hinterlegen, die man dann wirklich Investment für Investment, also Unternehmen für Unternehmen, nachverfolgen kann. Und das war eigentlich der Gedanke dahinter, der mich dazu motiviert hat, aber durchaus aus Anregung der Community.
Nach welchen Kriterien suchst du dir denn die Titel? Momentan sind es ja 25 Stück, mit denen du dein Portfolio bestückt hast. Ein ETF ist dabei, habe ich gesehen. Ansonsten 24 explizite Einzelwerte. Wie ist das denn aufgewachsen oder wie ist diese Konstellation so zustande gekommen?
Ja, die Konstellation ist am Anfang so, dass ich wirklich Unternehmen für Unternehmen, Monat für Monat investiert habe. Begonnen habe ich mit der Münchner Rück, ja, die sich ja auch erfreulicherweise in deinem Portfolio befindet. Und mit einem, sage ich mal, Zielkorridor am Ende des Ausbaus mit ja zwischen 30 und 40 Titeln. Also da sind wir jetzt schon quasi im letzten Drittel angekommen, wiewohl ich mir da jetzt keine explizite Zeitmarke setze, bis wann ich da quasi das Portfolio voll ausgebaut habe, ist dann auch nachher die Idee, das fortzuführen mit den Investments. Aktuell sind es 1.000 Euro pro neues Unternehmen, das investiert werden, plus 500 Euro Nachkauftranche. Und die grundlegende Idee dahinter ist, wie komme ich zu den Titeln? Ich orientiere mich an den sogenannten Global Industry Classification Standard, ja, also der weltwirtschaftlichen Wertschöpfungskette quasi in den einzelnen Bereichen, die ich als interessant erachte. Und das sind eben alle 11 Sektoren, die in diesen GICS-Standard festgehalten sind, zu investieren, mit unterschiedlichen Gewichtungen. Ja. Wenn man so von oben herabschaut, ist aktuell der am stärksten gewichtete Sektor der Basiskonsum. Die weniger gewichteten Sektoren sind zum Beispiel Energie, Immobilien, aber auch der Versorgerbereich. Aber nichtsdestotrotz sehe ich sich in einem gesamten Portfolio als ein Bestandteil des Depots. Ja, und so sind wir quasi in dem Aufbau jetzt, du hast erwähnt, 24 Einzelwerte plus ein ETF, was natürlich auch dazu kommt, es soll ja ein realitätsnahes Portfolio sein, oder was heißt realitätsnah? Es existiert ja de facto. Das heißt auch für mich als Österreicher ist das Thema Real Estate Investment Trust kein einfaches, ja, was die steuerliche Belastung betrifft. Der Fiskus greift mit 42,5% auf laufende Ausschüttung zu. Da habe ich mir gedacht, ich möchte das Thema abdecken in meinem Portfolio, dann greife ich eben zu einer ETF-Lösung, in dem Fall auf den FENAG Global Real Estate.
Verstehe. Also die Ausgangsüberlegung war tatsächlich, sich an Sektoren zu orientieren und das dann im Prinzip auf Einzelwerte für dich runterzubrechen und die dann jetzt so nach und nach damit dein Portfolio aufzubauen, ja?
Exakt, ja. Das sind eben die 11 Einzelwerte, die sich dann auch natürlich in Subindustrien klassifizieren oder unterordnen lassen und hier ja, in, sage ich mal, zwei bis drei Unternehmen pro Sektor zu investieren oder auch ein bisschen mehr, Das kommt darauf an, aber ich möchte eigentlich das Thema Klumpenrisiko dadurch vermeiden, eben auch zu stark in einzelnen Sektoren zu investiert zu sein. Und ja, und mit der Zeit sind das eben jetzt an die 25 Werte und es wird so in den nächsten Monaten wahrscheinlich auch dazu kommen, dass ich hin und wieder pro Monat ein Unternehmen nachkaufe. Ja, das ist auch so ein Thema jetzt für die nächste Zeit. Stärker die, ja, Gewichtung, Akzentuierung im Portfolio bei Bestandspositionen zu verstärken. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, man hat ein passendes Unternehmen. Es passt auch in die Allokation, die Zielallokation hinein, was die Sektoren betrifft. Dann spielt natürlich noch das Thema der Bewertung eine Rolle. Also ich probiere zu einem möglichst fairen Preis, den ich als fair erachte, ohne hier jetzt irgendwelche sophistizierten Discounted Cashflow-Modelle oder so zu rechnen oder zu weit in die Zukunft zu schauen. Ich probiere trotzdem ein prognosefreien Ansatz in mein Portfolio zu fahren, aber trotzdem sage ich zu einem fairen Wert, das mache ich einfach auf Basis historischer Werte, ja, wenn ich gewisse Multiples mir ansehe, dementsprechend auch einzukaufen. Ja, also ja, ich meine, schlussendlich ist es immer ein gewisser Blick in die Glaskugel, den man jetzt nicht vollends ja, vermeiden kann. Aber wie gesagt, man kann ja sich auf Basis von historischen Daten sich Bewertungen in der Vergangenheit ansehen.
Ja, bleibt noch die Frage, wenn du jetzt das Portfolio runterbrichst über Sektoren und dann nehmen wir mal an, den Bereich Versorger, ja, und dort gelandet bist. Jetzt kannst du natürlich, wenn du meinetwegen geografisch das Ganze auch nochmal aufdröselst und sagst, ich möchte jetzt einen US- und einen europäischen Versorger mit im Portfolio haben. Jetzt gibt es natürlich sehr viele europäische Versorger. Wonach bemisst du denn dann, welchen Versorger, den du ins Portfolio holst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und bei Versorgern wäre es ja auch einfacher abzugrenzen, weil prinzipiell das Domizil des Versorgers, also das Heimatland, auch dementsprechend der regionalen Gegend entspricht, wo auch die Umsätze erzielt werden. Das ist natürlich bei Unternehmen wie Microsoft deutlich anders. Ja. Die ein Drittel im Heimatmarkt erzielen, den Rest international oder auch eine Unilever zum Beispiel, ja, die zwar jetzt früher britisch und niederländisch war, jetzt nur mehr rein britisches Unternehmen ist, aber nicht in Großbritannien 100% der Umsätze erzielt. Das ist bei Versorgern ein anderes Thema. Aber hier schaue ich auch zunächst, bevor ich auf die Region schaue, auf die Frage, was für Versorger möchte ich mir eigentlich ins Portfolio legen? Da gibt es ja eben die klassischen Versorger, Elektrizitätsversorger, die ja unterschiedlichste Arten der Stromgenerierung verbinden, ja, Wasserkraft, Erneuerbare, aber eben auch fossile Brennstoffe, ja, Gasversorger. Dann gibt es eben Pure Plays im erneuerbaren Bereich, aber auch eben Wasserversorger. Und ich habe mich in meinem Fall für zwei Versorger entschieden. Das wird es auch dabei bleiben. Also hier werde ich nicht großartig mehrere Einzelpositionen aufnehmen. Und hier sind wir in den Märkten Brookfield, ja, Brookfield Renewable sind weltweit präsent. Und American Water Works als Wasserversorger, der ausschließlich sich auf den amerikanischen Markt konzentriert.
Ja, bei Brookfield fällt mir ein tatsächlich, dass einer der Gründer, da sind wir wieder bei den Geldgeschichten, war ja Passagier auf der Lusitania, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, aber es ist schon ein Zettel her, ja. Mittlerweile
Ja,
habe ich das
genau.
Unternehmen.
Also die haben ja schon erneuerbare Energien in Anführungsstrichen erstellt, als es den Begriff noch gar nicht gab. Ich glaube, am Amazonas haben die ja angefangen mit Wasserkraft. Genau. Jetzt hat es ja gesagt, Sektoren ist das eine. Differenzierst du dann auch regional? Also gibt es da auch eine feste regionale Aufteilung nach dem Motto, es gibt bestimmte Sektorenvorgaben, weiß ich nicht, 10% Konsumgüter, 10% Versorger und dann aber auch nochmal regional, keine Ahnung, 40% USA, 20% Europa, 30% Österreich.
Nein, für erstens mal nicht 30% Österreich, ja, das wäre raus, ja. Weil
Ein
dann
bisschen
hätte
Homebias, dachte ich.
ich ein bisschen, ja.
Ein
De facto
bisschen.
ist kein österreichischer Wert, ja, im Portfolio, in Echtgeldportfolio. Potenziell gibt es einen einmal in Zukunft, da muss man auch mal schauen, ja. Es geht ja auch darum, dass man eine gewisse Progression in der Dividendenpolitik sieht und daran scheitert es meistens in Österreich, ja. In Deutschland hat man da wenigstens ein, zwei, drei, vier Werte, ja. Also was heißt Regionalität? Das war die Frage. Ich diversifiziere entlang der Sektoren. Da gibt es eine Zielallokation, wobei mit Vorsicht zu genießen. Es ist nicht so, wenn hier zum Beispiel, ich schaue es mir auch gerade an, ja, Basiskonsum als der am höchsten oder am stärksten gewichtete Sektor mit 15%, dann ist es eine Bandbreite. Ja, das kann einmal gerade am Aufbau am Anfang des Portfolios einmal 20-30% sein und jetzt halt allmählich kommt es dorthin. Ich schaue gerade aktuell sind wir bei 19,6. Immer am investierten Kapital, da steht ja auch im Risiko, ja, gemessen und nicht am Marktwert. Für Länder habe ich mir keine Zielallokation, wie viel möchte ich in US-Unternehmen, wie viel möchte ich in kanadische Unternehmen, wie viel in Schweizer Unternehmen investieren. Allerdings schaue ich das maximal, das wäre so eine Daumenregel, an die ich mich orientieren kann, 2/3 in US-Amerika, also in den Vereinigten Staaten investiert sind und dann der Rest sich, und da halt wieder sehr stark natürlich an die angelsächsische, sage ich mal, Dividendenpolitik, ja, die sich halt dort eingebürgert hat, die ich sehr wertschätze, vor allem in Kanada, vor allem auch in Großbritannien, ja, dann spielt sich natürlich dort einiges ab. Und da schauen wir auch nach Zentraleuropa, Mitteleuropa, auch in der Schweiz, der ein oder andere interessante Wert ist, wo man durchaus neben Großbritannien die Dividendenaristokraten in Europa vorfindet.
Das stimmt. Schweiz ist ja auch ein Land, das in unseren beiden Depots vertreten ist. Das bringt mich zu einer anderen Frage, nämlich Quellensteuern. Inwieweit spielt das denn eine Rolle? Weil gerade bei Dividendenansätzen ist es ja nun mal so, dass die Quellensteuer ein nicht unerheblicher Faktor ist. Und beispielsweise, bei mir zumindest, würden Werte aus Italien, so schön die wären, komplett einfach rausfallen, weil die Quellensteuer eine Katastrophe ist. Der Satz ist sehr hoch. Und es ist faktisch für Ausländer unmöglich, die zu viel gezahlte Quellensteuer wiederzubekommen. Das heißt, das sind beispielsweise so ein Land, was rausfällt. Schweiz erhebt ja auch eine sehr hohe Quellensteuer mit 35%, die aber relativ einfach wieder rückforderbar ist. Also die bearbeiten das schnell, eben wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber inwieweit spielt denn der Faktor für dich hier eine Rolle, Quellensteuer? Gerade weil es ein Dividendendepot ist.
Ja, ich sage, in der Schweiz sieht man auch noch, dass sich Investments in die Bürokratie auszahlen, ja, was in Italien, aber auch in Frankreich jetzt nicht unbedingt der Fall ist. Das spielt eine Rolle, ich habe eingangs erwähnt, mir ist es wichtig, auch aus der realen Verfassung eines österreichischen Investors, ja, oder Privatinvestors Investments zu tätigen. Das heißt, die Quellensteuer spielt eine Rolle. Du hast es angesprochen, die Schweiz ist hier kein Problem. Ich bekomme sogar bei meinem Broker die Tax Vouchers, die es eben dafür braucht, für die Quellensteuer, bezahlte Quellensteuer zurückzuholen, gratis zur Verfügung gestellt von meinem Broker. Das habe ich auch alles am Blog beschrieben. Ansonsten konzentriere ich mich ausschließlich auf Länder, wo ich maximal die 27,5 Kapitalertragssteuer nach Abzug der Quellensteuer in den Heimatländern, also Großbritannien zum Beispiel 0, aber USA 15%, ja, nach den Doppelbesteuerungsabkommen dementsprechend abführe und hier keine Überbelastung meiner ohnehin schon üppig besteuerten Erträge in Österreich hier dem Fiskus weiterhin Geld schenke oder zur Verfügung stelle. Was mir noch wichtig ist zu erwähnen in dem Fall, dieses Depot ist auch in dem Sinne aufgebaut, dass die Steuer, wie gesagt, sich maximal 27,5% Kapitalertragssteuer einpendelt, aber eben auch die Handelbarkeit der Werte dementsprechend für einen Privatanleger umsetzbar ist. Ja, das spielt auch einen wesentlichen Punkt. Deswegen gibt es keine asiatischen Werte zum Beispiel in meinem Portfolio.
Die sind nicht handelbar so ohne weiteres für Österreicher, oder?
Das sind sie schon, aber ich sage einmal, es geht ja auch um eine gewisse Transparenz nach westlichen Standards, Buchlegenstandards.
Ja gut, okay, ja natürlich, ja, verstanden.
Und hier geht es auch um die Einsicht dementsprechend zu gewährleisten, ja, und wie ich das eben darlege.
Was für einen Broker nutzt du denn als Österreicher?
Ich habe einen nicht steuereinfachen Broker, in dem Fall CapTrader, den ich benutze, der mir bei kanadischen Werten zum Beispiel sehr entgegenkommt, aber eben auch bei den US-amerikanischen, bei den britischen Werten. Und für die Schweizer Werte verwende ich einen österreichischen Broker, der mir hier eben die Tax Vouchers gratis zur Verfügung stellt, sind, soweit ich weiß, auch die einzigen Tax Vouchers, die bei diesem Broker gratis zur Verfügung sind. Ja.
Und nur zum Verständnis, ihr habt in Österreich auch so, also eine Kapitalertragssteuer, die in Form einer Abgeltungssteuer erhoben wird mit 27,5%.
Ja, sie heißt bei uns Kapitalertragssteuer und ist automatisch 27,5%. Und es fällt mir gerade ein, ich weiche in einem Punkt von meiner Regel ab, nämlich bei Münchner Rück, ja, in Deutschland werden ja gleich 25% eingehoben. Dieses Verfahren möchte ich in naher Zukunft festhalten, wie ich mir nach dem Cum-Ex-Skandal die zu viel bezahlte Quellensteuer zurückhole, was nicht einfach wird, nämlich, danke übrigens an die Politik, gab es einen vormaligen, glaube ich, Hamburger Bürgermeister, sicher sein Schärfchen dazu beigetragen hat. Hoffentlich stehe ich jetzt nicht in den rechtlichen Kriminell, aber ich werde es aushalten als Österreicher. Jetzt geht es darum, dass wir ja eben diese knapp 37,5 oder 38% Kapitalertragssteuer zahlen mit deutschen Werten. Aber jetzt eben eine sogenannte Bestätigung der Lagerstelle notwendig ist, dass ich mir die Steuer zurückholen kann vom deutschen Fiskus. Diese Bestätigung kostet allein von Broker zu Broker mindestens 20 Euro. Ja. Das kann man sich ausrechnen, ab welchem Punkt es sich auszahlt, das Ganze zurückzuholen. Ich kann nur sagen, zum Glück ist die Münchner Rück jetzt nicht in der Position, in der Positionshöhe. Die Position, also würde es nicht auszahlen, ja, weil, ich weiß nicht, was zahlt ihr jetzt knappe, auf wahrscheinlich Yield Long Cost 6% auf meinen Einstand, ja, von 1000 Euro, also 60 ja. Euro, da würde sich das Delta nicht auszahlen, aber dieser Punkt ist natürlich schon zu betrachten und auch wieder spannende Reise, ja, wie das ausgeht am Ende des Tages und ja, das werde ich wahrscheinlich so im nächsten Jahr angehen.
Verstehe. Das ist natürlich nicht gerade förderlich für die deutsch-österreichische Aktienfreundschaft. Ja. Verstehe. Und du hast ja gestartet wahrscheinlich mit einem Einmalbetrag und dann hast du laufende Sparraten, die du dort investierst?
Gar nicht. Der erste Betrag war eigentlich die erste Sparrate. Ja. Ich habe mit
also die von vornherein mit ja. Sparraten, ja.
Genau, also wirklich jedes Monat 1.000 Euro und dann habe ich Anfang 23 umgestellt auf 1.500 Euro pro Monat, eben 1.000 Euro Neuinvestment und 500 Euro für einen Nachkauf. Und das fließt jetzt wirklich Monat für Monat rein und aktuell sind wir dabei knapp 36.000 Euro Gesamtmarktwert und ja, ich glaube 32.000, 33.000 investiertes Kapital.
Und kommt dann irgendwann ein Deckel drauf? Also wenn du dann deine 40 Positionen hast, sagst du dann einen Schluss oder wird dann im Prinzip nur noch nachgekauft?
Dann wird nur noch nachgekauft oder man liegt noch ein bisschen weit vorn. Jetzt, wo du mich fragst, habe ich keine Gedanken noch daran verschwendet, dass ich mit aufhöre, monatlich zu kaufen. Im Gegenteil, ich freue mich dann ja auch, diese Werte, ich habe es bei einem Wert schon mal vorexerziert, diese Werte auch zu überprüfen. Ja. Meine ursprünglichen Investmentthesen, die ich ja in einem Investment Case pro Unternehmer festhalte, dementsprechend auf die neue Lage zu prüfen, haben die noch Bestand? Gehören sie überarbeitet? Oder muss ich mich womöglich von einem Unternehmen trennen? Ja? Das ist natürlich aber alles auch in meinem Regelwerk, was öffentlich einsehbar ist, auf meinem Blog nachverfolgbar. Und das wird dann der nächste Schritt. Und mit dem werde ich schon heuer auch teilweise starten, dass ich halt sogenannte Reviews für Werte starte, wo ich mal sage, okay, da gibt es jetzt keinen Wert. Ich habe ja ungefähr eine Watchlist im Kopf, was ich noch abdecken möchte, ja, wo ich sage, da kaufe ich jetzt in dieser Bewertung ein. Und eventuell gibt es eben Bestandswerte, die einer attraktiveren Bewertung meine Investments quasi danach verlangen. Ja.
Ja, also ich merke schon, der Ansatz ist ein bisschen unterschiedlich. Ich beispielsweise habe ja einen Einmalbetrag da in dieses Depot reingebuttert, bespare das auch nicht regelmäßig, sondern das Depot muss letztendlich aus sich selber heraus wachsen. Auch vom Ansatz her, vom Investitionsansatz her pflege ich einen etwas anderen Ansatz. Ich gehe tatsächlich von unten nach oben, sprich ich filter mir erstmal an den verfügbaren Börsenmärkten die Titel raus, die besondere Dividendenkennzahlen erfüllen. Da ist natürlich einmal die aktuelle Dividendenrendite, aber auch letztendlich die Rendite über mehrere Jahre, damit ich da nicht einen aktuellen Ausreißer habe. Zusätzlich beachte ich die Payout Ratio, also wie viel Prozent des Gewinnes beziehungsweise des Cashflows hier an die Anleger ausgeschüttet werden. Dass diese Unterscheidung zwischen Gewinn und Cashflow, das ist vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, ist deswegen wichtig, weil ich es gerade bei Aktiengesellschaften mit einem hohen Anlagevermögen ja häufiger habe, dass teilweise mehr als der gesamte ausgewiesene Jahresgewinn ausgeschüttet wird, aber deutlich weniger als der Cashflow, weil eben zum Beispiel Abschreibungen, die überhaupt nicht zahlungswirksam sind, den Gewinn drücken. Hier immer dran denken, Gewinn- und Verlustrechnung ist eine steuerliche Berechnung und die Cashflow-Rechnung, die basiert tatsächlich auf den harten Zahlungsströmen. Also hier gucke ich mir dann auch beide Zahlen an. Das heißt, nur weil eine Payout-Ratio auf irgendeiner Dateninformationsseite sehr hoch ausgewiesen ist, fliegt der Titel dann deswegen nicht sofort raus. Also da muss man wirklich fein unterscheiden. Wichtiger Faktor mir auch die Dividendenkontinuität. Hier einfach, ja, insbesondere angelsächsischen Welt natürlich, darauf bauend, dass das Management hier eine gewisse Selbstverpflichtung sieht. Ja, wobei, das hatten wir auch schon erwähnt im Vorgespräch, ich einen Ausreißer auch durchaus mal zulasse, also zwischendurch mal eine Dividendenabsenkung, ist aus meiner Sicht dann auch noch in Ordnung, wenn alles andere passt. Und zusätzlich nehme ich noch hinzu das Dividendenwachstum. Das sind für mich die fünf harten, nächstes Mal, Dividendenkriterien, an denen ich schon mal vorselektiere. Dann schaue ich mir tatsächlich einige Bilanzkennzahlen an. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, so eine Erkenntnis des vergangenen Jahres. Und was ich mir natürlich auch noch anschaue, ist die Kursentwicklung. Idealerweise suche ich mir auch einen Titel raus, wo ich zumindest eine leicht positive Kursentwicklung eben über die Zeit sehe. Und ich investiere in der Regel nicht hinein in abgeschmierte Titel. Klammer auf, das war jetzt auch einer der Gründe, warum bei mir so BAT so ein bisschen auf der Kippe stand jetzt zum jüngsten Jahreswechsel. Aber da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten, aus allen Werten, die dort herausfallen, bilde ich dann, oder habe ich ursprünglich nochmal mein Portfolio gebildet. Und wenn eben ein Wert rausfällt, dann suche ich mir einen entsprechenden Ersatz. Ich habe 20 Positionen fix, also keine 90, keine 21, 20. Mit einer leichten mit einem leichten Liquiditätspolster, was ich eben in guten Zeiten aufbaue, in schlechten dann reinvestiere. Ja, aber auch nicht allzu viel. Es soll schon mit Masse investiert sein. Und im Gegensatz zu dir strebe ich eben keine maximale Diversifikation an, sondern ich lasse durchaus Klumpenbildung zu. Das hast du ja wahrscheinlich auch direkt gesehen. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wenn man nach diesen Kriterien sucht, ich natürlich Branchenschwerpunkte hier habe. Und wenn man mal momentan guckt, sind tatsächlich die Bereiche Infrastruktur und Finanzen bei mir besonders ausgeprägt. Aktuell Infrastruktur mit 38%, Finanzen mit 30%. Finanzen sind hier tatsächlich keine einzige Bank, sondern Vermögensverwaltungen und Versicherer. Das sind so die beiden Säulen, auf denen die Finanzbranche hier oder die bei mir abgebildet werden. Und Infrastruktur ist letztendlich alles, was tatsächlich irgendwie mit Versorgung zu tun hat. Und du hattest ja selber gesagt, Wasser ist für dich auch interessant. Das habe ich beispielsweise auch abgedeckt über die britische United Utilities. Dann so Multiversorger wie die britische SSE oder eben reine Stromversorger wie die ebenfalls britische National Grid, aber auch als Reminiszenz an meine spanische Heimat, nein, Scherz, die Red Eléctrica, also der Eigentümer oder die Aktiengesellschaft, die das spanische Hochspannungsnetz besitzt. Das sind so die Versorgungsunternehmen, zusätzlich noch Fortis als Stromerzeuger in Kanada, auch eine uralte Firma, die schon, ich meine sogar im 19. Jahrhundert angefangen hat, also mit Wasserkraft Strom herzustellen.
Heiko Wichtsche Investor bist du im Versorgerbereich schon.
Ja, genau. Und dann noch tatsächlich Enbridge und OneOhk, also zwei Pipeline-Betreiber, die in Übersee aktiv sind. Ein Kanadier, ein US-Unternehmen. OneOhk gehört mit zu den größten überhaupt. Also das ist der Versorgungsschwerpunkt im Versicherungsbereich. Zwei Werte, lustigerweise, die mir halt besonders viel Freude im vergangenen Jahr gemacht haben. Zwei deutsche Werte, die Münchner Rück und die Allianz, die ganz, ganz vorne mit dabei sind. Ich glaube, Münchner Rück nähert sich gerade der Kursverdopplung. Und darüber hinaus im Finanzbereich habe ich noch die Swiss Life als große Versicherung aus der Schweiz. Hier ist der entsprechende Schweizer Wert und die britische Rathbones Group. Die wird sicherlich bei der nächsten Überprüfung so ein bisschen beäugt werden müssen. Und ja, darüber hinaus sind noch Werte mit dabei aus dem Immobilienbereich, Dienstleistungsbereich, Gesundheit, Industrie, Private Equity und Konsum. Und wenn ich mal nach meinen Regionen gucke, dann muss ich sagen, bin ich verhältnismäßig global aufgestellt. Also 53% der Werte haben bei mir ihre Aktivitäten weltweit. 20% in USA, 15% in Großbritannien und dann haben wir noch ein bisschen ja Kanada und Spanien. Ja, also im Gegensatz zu dir eben keine Sektoren und spezielle Länderdurchmischung, sondern hier ja kann man sagen Klumpenrisiko, Klumpenchance, je nachdem wie man das sieht. Ja.
Ja, du hast ja einen ganz entscheidenden Punkt auch angesprochen bei den unzähligen Versorgern, die du aufgezählt hast, ja. Nämlich die, wie soll ich es nennen, die Charakteristik einer Branche, ja. Die Charakteristik eines Sektors. Du hast den Aspekt des freien Cashflows auch in diesem Versorgerbereich angesprochen. Hier wird normal 100% ausgekehrt, ja. Was soll sie damit machen, ja? Das sind auch so Themen, ich sag, ich weiß nicht, ein bisschen zu hoch gegriffen, der Begriff von edukativen Ansatz, ja, aber so Geschäftsmodelle einer Enbridge auch zu erklären, dass hier womöglich der freie Cashflow nicht der richtige Ansatz ist, um ein Ausschüttungsratio oder eine Ausschüttungsquote, ja, zu ermitteln, ob die Dividende noch gesund ist, die gezahlt wird oder doch nicht außer Substanz, was auch der Wahrheit entspricht. Das sind auch Punkte, die ich versuche durchaus mit diesen Investments in Enbridge, aber auch in eine Brookfield Renewable zu erklären, überhaupt generell bei Versorgern, aber eben auch bei Finanzwerten. Ich meine hier, das weißt du ja auch, wieder prinzipiell mal der Gewinn herangezogen, um die Ausschüttungsquote, ja, zu ermitteln, weil eben beispielsweise bei Banken, ich glaube, du hättest auch keine Bank im Portfolio, wenn ich es richtig sehe. Ja, ich
Nee,
auch
keine
nicht.
Bank.
Aber sowohl auch bei Versicherern, die oft auch ein Asset Management Geschäft drinnen haben, ja, die durchaus dann die Einlagen der Kunden ja als Verbindlichkeiten logischerweise dargestellt werden. Ne? Das ist halt der Punkt, der nicht unerheblich ist, wenn man sich so Geschäftsmodelle ansieht. Und das ist bei mir auch ein wesentlicher Punkt, wenn ich so Unternehmen erkläre, die jetzt, ja, verzeih mir den Begriff, nicht im Mainstream irgendwo mitspielen, die ich natürlich auch habe. Ja? Also eine Johnson & Johnson, glaube ich, ist jedermann bekannt. Ja? Detto eine Microsoft und so weiter. Und ja, bei mir sieht's eigentlich, haben wir ja doch einige Überschneidungen im Portfolio, wenn ich mal vor allem auch meinen Ansatz ansehe in den Sektoren, wo halt nun mal höhere Dividenden ausgeschüttet werden. Das ist halt im Infrastrukturbereich, das ist im Versorgerbereich sehr stark und da gibt es durchaus Überlappungen, die man vielleicht am ersten Moment nicht sieht, aber wenn man ein ausdifferenziertes Portfolio anstrebt, dann und sich diesen Sektoren eben nicht verschließt, dann landet man meiner Meinung nach unmittelbar bei diesen Unternehmen, weil sie, Beispiel an Enbridge, ja, fast, glaube ich, Dividendenaristokrat, ja, mit 23, 24 Jahren Dividendenerhöhung, in dem Bereich, ja, sehr probate Mittel und man bekommt halt schon eine, wenn man so möchte, ich mag den Begriff nicht, aber eingelockte Risikoprämie von 7, 8%. Na, das ist ja schon was.
Ja, also Enbridge ist schon seit 25 Jahren mindestens. Also seit 1999 haben die Dividende durchweg jedes Jahr angehoben. Also das ist natürlich auch schon beachtenswert, muss man sagen. Ja, und du hast natürlich einen ganz wichtigen Punkt hier angesprochen. Was soll so ein Versorger machen mit dem Geld? Das ist natürlich darauf zurückzuführen, das gilt natürlich für Versicherungen ähnlich. Da bewegen wir uns natürlich in einer hochregulierten oder in zwei hochregulierten Branchen. Das sind natürlich Segen und Fluch zugleich. Der Fluch ist natürlich, ich habe bestimmte politische Vorgaben, die sich auch mal ändern können, teilweise auch ins Irrationale abdriftend. Bei Versorgern ist immer das mahnende Beispiel, jetzt muss ich gerade überlegen, der Tsunami bei Fukushima, der ja selber zwar, ich glaube, 10.000 Menschenleben gefordert hat, aber die havarierten Kernkraftwerke, ich glaube, ein Menschenleben, dann aber natürlich die Bedrohungslage hier gerade in Deutschland so hochgespielt worden war, dass man sich dann ja letztendlich in einer Hauruck-Aktion verabschiedet hat von der Kernenergie und das hat ja dann wirklich zu Milliardenverlusten bei RWE und E.ON geführt. Übrigens, RWE, ich meine nach wie vor noch mehrheitlich, also seinerzeit auf jeden Fall mehrheitlich im kommunalen Besitz, also ganz massiv auf die Kommunen durchgeschlagen. Und da sind natürlich ja, Milliarden, wenn nicht Billionen, über die Jahre vernichtet worden an Werten. Und das ist natürlich so, ja, Windfall Losses, wie es so heißt im angelsächsischen Sprachraum, ja, also Zufalls, in Anführungsstrichen Verluste. Auf der anderen Seite habe ich natürlich teilweise über viele Jahrzehnte sehr gut kalkulierbare Cashflows, teilweise Kunden, die nicht oder nur sehr eingeschränkt wechseln können. Und das ist dann natürlich gerade für, ja, sagen wir eher konservativere Anleger, die Wert legen eben auf einen konstanten Cashflow, auf eine konstant fließende Dividende und jetzt nicht die allerholprigsten Kurskapriolen, natürlich dann wiederum die positive Seite. Ne? Aber das ist klar, das sind eben die beiden Seiten der Medaille, Versorger und Versicherung ja auch letztendlich. Die sind ja auch eingebettet in ein Korsett. Ich nehme an, Österreich ist ja auch ähnlich, was zum Beispiel die Vorgaben was die Vorgaben betrifft für den Deckungsstock der Versicherung. Das heißt, sie sind ja quasi gezwungen, das könnte natürlich auch ein kleines Problem werden, die sind ja gezwungen, größtenteils in mündelsichere Anlagen hier anzulegen. Da muss man mal gucken, wie das nächstes Jahr durchschlägt, wenn das Portfolio eben nach wie vor noch vollgesogen ist mit den Papieren aus der Null- und Negativzinsära. Die können die auch nicht einfach so verkaufen, ja, weil die momentan mit horrendem Abschlag notieren, und vor dem Hintergrund wird man eben auch schauen, wie sich die Versicherungen entwickeln. Auf der anderen Seite ist das ja auch der Grund, weswegen Versicherungen letztendlich auch beispielsweise die Weltkriege überlebt haben. Wir hatten es ja auch in einer unserer Geldgeschichten zur der Währungsreform, Reichsmark, Deutsche Mark. Da haben die ja alle Ausgleichsforderungen an die öffentliche Hand erhalten, um genau diese Lücken, die durch die wertlos gewordenen Anleihen in der Bilanz entstanden sind, aufzufüllen. Das heißt, die Versicherungen sind eben nicht pleite gegangen. Und zumindest wer Allianz-Aktien hatte vor dem Zweiten Weltkrieg, der konnte sein Vermögen zumindest bis in die Nachkriegszeit, wo es nicht anderweitig verloren gegangen ist, tatsächlich zumindest dann langfristig erhalten, ne, mit diesen Werten. Ne.
Ja. Lass mich noch einen Punkt ergänzen, auch zum Thema Regulatorik, wie der oft wirklich negativ behaftet. Macht man auch nicht zu Unrecht, aber eines sichert halt die Regulatorik schon, nämlich Berechenbarkeit der Geschäftsmodelle. Du hast im Versorgerbereich ganz klare Mechanismen, die sogenannten General Rate Cases, ja, wie die Preise festgelegt werden. Ja, natürlich muss das dann genehmigt werden, das kann sich in die Länge ziehen, vor allem in Zeiten von Hyperinflation nicht, ja, da war ich wieder in einer Geldgeschichte, die wir auch gemeinsam aufgenommen haben, aber vielleicht fühlt es sich für manchen so an in den letzten Jahren, aber es war definitiv keine Hyperinflation und auch keine galoppierende Inflation, wenn man nicht in der Türkei wohnte. Und damit beende ich das Thema Inflation schon. Aber was hier wichtig ist, es gibt ganz klare Regeln, wie die Preise festgelegt werden. Und natürlich, wenn Versorger halt zu viel Geschäft macht, wenn zu viel unterm Strich übrig bleibt, wird sich halt der Regulator auch denken, na gut, dann ziehen wir mal ein bisschen mit einer Schraube an, ja, was das Thema Preismechanismus für das nächste Jahr betrifft. Das ist eine ganz klare geschäftspolitische Entscheidung, dass hier dann oftmals auch übrigens auch an den Regulator ausgeschüttet wird. Ja.
Ja. Gehen wir doch mal in Medias Res, Clemens. Welche Werte haben dir denn im vergangenen Jahr besondere Freude gemacht und welche haben eher auf die Tränendrüse gedrückt?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich habe mir jetzt auch nochmal in meinen Echtgeld-Portfolio-Bericht, der übrigens auch am Blog dann nachlesbar ist, durchgesehen. Und ja, ich meine, was uns da gemeinsam verbindet, ist nicht nur Ambish, sondern eben auch die Münchner Rück. Wir haben es schon thematisiert. Das war mit Abstand der am besten laufendste Wert im letzten Jahr. Neben Microsoft, die eben, ja gut, ich meine, letztes Jahr Tech ist sowieso gelaufen und Microsoft eben auch mit dabei. Interessanterweise dann auch eine Gilead Sciences, ja, die sich im Bereich Biotech im letzten Jahr sehr gut entwickelt hat. Heuer schon ein bisschen, ja, ein bisschen zurückgekommen, aber noch nicht in einer Kaufregion. Und dann noch interessanterweise ein Wert, den es eben auch schon über 150 Jahren gibt, nämlich die Union Pacific Group. Ihrerseits in einem Duopol im Westen der USA im Eisenbahnnetz, im Übrigen im Wettbewerb mit der von Warren Buffett oder von Berkshire Hathaway gehaltenen Burlington North von Santa Fe. Ja, und da duellieren sie sich halt auf ewig langen Strecken, ja, die einfach nicht über motorisierten Verkehr abgedeckt werden können. Ja, in Amerika sind ja diese berühmten Flyover-States, ja, wo du wo auch selbst die US-Amerikaner, wenn sie von der East Coast, von der Ostküste nach dem Westen oder umgekehrt reisen, ja nicht einmal absteigen, wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nicht, ja, sei denn sie suchen in Omaha, Nebraska, die Berkshire Hathaway Jahreshauptversammlung. Aber ja, Union Pacific auch im letzten Jahr sehr gut entwickelt. Vielleicht von Prozenten her, Münchner Rück knapp 60% im Plus letzten Jahr, Microsoft mit 40%. Entschuldigung, das sind die Werte übrigens seit dem Erstkauf. Ja, Münchner Rück war in dem Fall das habe ich woanders noch recherchiert, so ist es, man kommt mit den ganzen Werten auseinander. Und ich schaue eher immer auf, vielleicht ist das so ein österreichisches Thema, auf die Risikoseite, was nicht so gut läuft. Ja? Dabei sollte man sich wahrscheinlich mehr dessen ergötzen, was gut läuft, aber hier habe ich schon die Auswertung. Es ist umgekehrt, Microsoft lief sogar besser als die Münchner Rück im letzten Jahr. Die Münchner Rück war vor allem 2022 sehr massiv unterwegs, aber eben Union Pacific genau dazwischen. Und interessanterweise eine Comcast, die vor allem im Telekommunikationsbereich bekannt ist, aber auch im Themenparks zur Verfügung stellt. Und die Nummer 5, ein wunderbares Unternehmen, wie ich meine, das sogar mein örtlicher Automechaniker kennt, zumindest die Utensilien, die Instrumente, Werkzeuge davon verwendet, Snap-on. Sagt dir das Unternehmen was?
Tatsächlich nicht.
Ja, das ist wirklich auch ein, ich sag, der am geringsten, von der Marktkapitalisierung her geringste Wert, also mit, glaube ich, 12, 13 Milliarden US-Dollar. Bei uns im ATX wäre das schon ein Schwergewicht, aber in Amerika, S&P 500 ist es halt ja einer von vielen Werten, der aber im letzten Jahr auch sehr gut lief, aber heuer auch ein bisschen zurückgekommen ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, auch hier in Zukunft mal aufzustocken. Das war die Sonnenseite. Wie schaut es bei dir auf der Sonnenseite aus?
Ja, tatsächlich die Versicherer. Und ich habe auch nochmal nachgeguckt, auf der Sonnenseite ganz vorne mit dabei die Münchner Rück mit 67,8%, vor der Allianz mit 37,7% und der Swiss Life mit 20,7% jeweils bezogen auf das Jahresende, also sprich den 31.12.2023. Also aus dem deutschsprachigen Raum auch noch drei Versicherungen. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht.
Ja, dann kommen wir zu der Seite, die vielleicht das vor allem bei Einzelwerten, vor allem auch bei Investoren, die sich eben auf Einzelwerte konzentrieren, dann vielleicht das ein oder andere Stirnrunzeln sorgen, Sorgenfalten sorgen. Da waren bei mir im letzten Jahr der britische Getränke, Alkoholgetränkehersteller Diageo, der am schlechtesten laufende Wert, hatte auch einen Grund, nämlich die negative Performance im lateinamerikanischen Markt. Die hat dann gegen Ende des Jahres, als eine Gewinnwarnung ausgegeben wurde für einen Kursabschlag von knapp, ich glaube 15% in dem Tag gesorgt, 10-15%, was beim Blue Chip schon eine ordentliche Hausnummer ist. Ja. Auch eine Enbridge lief im letzten Jahr jetzt nicht ganz so toll, aber war jetzt überschaubar, nämlich in Kursperformance minus 6,5%, dafür das wieder im Total Return eben gerechnet, fast mit den Ausschüttungen ausgeglichen hat oder sogar überkompensiert hat. Und dann sind wir schon bei einer Unilever mit minus 5,5% im Jahr 2023, auch bekannter britische Basiskonsum. Hersteller. Und dann, fast schon als Vorahnung, nämlich wer jetzt aktuell mein schlechtester Wert im Portfolio ist, Archer Daniels Midland. Vielleicht hast du was damit bekommen bei Archer Daniels Midland.
Ich kenne den Wert, aber da ich ihn jetzt selber auch nicht im Portfolio habe und ich glaube auch von der Dividendenrendite passt er gar nicht in mein Beuteschema, deswegen habe ich den auch nicht auf meiner Beobachtungsliste. Aber was ist denn da los? Ich meine, Landwirtschaft geht doch eigentlich immer.
Ja, denkt man, ja. Die Frage ist halt immer, was das Finanzabteilung halt macht, ja, mit seinen Bilanzpraktiken, ja. Und da gab es dann ein Event, das zwar nicht ganz die Dividendenrendite, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei dir 5%, ne, Mindestkriterium, zumindest auf die
Gesamtportfolio. Ja, da bin ich aber nicht so Dogma, so als Richtwert, aber ist jetzt nicht kein Dogma.
Aber da gab es an einem Tag dann einen Kurseinbruch von über 20%, ja, als ihm nur im Januar, und ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, es war sogar im Rahmen unserer Geldgeschichte-Aufnahme zur Folge 13, und ich habe dann nachher noch in die E-Mails reingeschaut, und wenn am Sonntag eine Unternehmensmeldung kommt, ja, von Unternehmen am Abend, also dort ist natürlich Mittag in Amerika, ist das meistens kein gutes Zeichen, und es ging dann aus dem Titel hervor, dass sie den CFO, also den Finanzvorstand, auf, wie heißt es schon, Administrative Leave, ja, also beurlaubt haben, weil in einem Segment Ungereimtheiten zutage getreten sind, ja, in einer internen Prüfung. Die SEC, also die US-amerikanische Börsenaufsicht, ja, Security Exchange Commission, hat sich auch involviert und ja, das hat dann natürlich Wellen in der Woche darauf geschlagen und man hat sich dann interessanterweise die Veröffentlichung des Quartalsergebnisses und was auch gleichzeitig das Jahresergebnis ist, verschoben von Jänner auf eigentlich Ende Februar. Was aber in der Zwischenzeit passierte, und das hat mich ein wenig, sag ich mal, beruhigt, weil prinzipiell ist es nicht so schön, wenn wenn Bilanzungereimtheiten auftreten, kennt man ja aus der Vergangenheit, weil man auch für Investoren, die schon auch vor Wirecard am Markt sind, ja, da gab es ja dann doch einiges in der Vergangenheit, da lässt sich auch die ein oder andere Geldgeschichte daraus konstruieren. Auf alle Fälle wurde aber die Dividende Ende Januar, das ist auch so ein normaler Zeitraum, ja, wo eine Dividendenerhöhung von Archer Daniels Midland bekannt gegeben wird, haben ja auch schon fast 50 Jahre Dividende erhöht, also im nächsten Jahr, wenn es soweit ist, hoffentlich ein Dividendenkönig, gaben sie eben über 10% Dividendenerhöhung bekannt und ich gesagt, okay, mal durchatmen, ich mache mal gar nichts, ja, weil natürlich gefragt wurde, auch von meiner Leserschaft, na, wie gehe ich mit dem Wert um, ist das nicht ein absolutes No-Go-Kriterium, dass die Bilanz umgereimt hat? Und ich sage mal, ja, lass die Investigation, lass die Untersuchung laufen. Sie haben einerseits einen internen eine Untersuchung laufen, aber auch einen externen Partner, unabhängigen Partner beauftragt mit der Prüfung. Und just heute, ja, also wir zeichnen hier auf Mitte März, wurde bekannt gegeben, dass zwar im Unternehmen, ja, sogenannte intersegmentäre Transaktionen nicht rechtmäßig verbucht wurden. Das heißt, also Archer Daniels Midland hat drei unterschiedliche Geschäftsfelder und hier geht es um das sogenannte Nutrition, also Ernährungs, Geschäftssegment. Hier wurde zu viel quasi gut geschrieben, dieses Segment, also es wurde nach außen besser verkauft, als es dasteht, aber zu Lasten der beiden deutlich größeren Segmente, ja, und die wichtigste Meldung meiner Meinung nach war eben in dieser Pressemitteilung, die jetzt heute herauskam, ist, dass auf der konsolidierten Basis sowohl auf Bilanzgewinn, aber eben auch in der Cashflow-Rechnung keine Änderungen vorzunehmen sind. Und von dem her ist der Wert auch heute plus 6-7% im wieder gen Norden. Aber es fehlt noch ein Stückerl und aktuell ist er halt mit minus 22% mein Schlusslicht. Und noch zu Ende des Jahres waren es damals noch minus 5%.
Ja gut, das kann ich aber natürlich locker toppen mit meinem schlechtesten Wert zum Jahresende. Mittlerweile auch ein bisschen erholt, muss man sagen. Tatsächlich British American Tobacco minus 36,4% zum Jahresende. Das war natürlich nicht schön, lag in dem Fall daran, dass das Unternehmen ja auch eine Sonderabschreibung vorgenommen hat auf den Goodwill. Goodwill ohnehin eine ganz zentrale Erkenntnis von mir im vergangenen Jahr. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Darüber hinaus schlecht gelaufen WP Carry mit minus 24%. Klar, im Bereich Immobilien, das war im letzten Jahr kein besonders gutes Jahr. Und dann die Enbridge, wie bei dir. Das bewegt sich dann aber auch im Bereich minus 20%. Das ist natürlich immer mit Wechselkurs drin und dann eben bezogen auf die Entwicklung im letzten Jahr. Aber die drei Werte habe ich nichtsdestotrotz behalten, sogar im Rahmen der Rebalancierung hier sogar ein bisschen was dazu getan. Clemens, vielleicht dann noch als Ergänzung, was für Werte hast du denn ausgetauscht? Sprich, was ist im vergangenen Jahr bei dir warum rausgeflogen und was ist bei dir warum reingekommen?
Das Thema können wir relativ rasch abhandeln, nämlich nichts ist rausgeflogen, ja. Und was jetzt alles zukam, das ist von viele Werte.
Und dann beschränk dich auf die wesentlichen.
Okay. Ich habe halt danach getrachtet, im letzten Jahr diese Sektorallokation eben aufzuschließen. Also wenn man rechnet, ich habe im April 2022 begonnen. Das heißt, das waren Ende des Jahres 22 8 Werte. Das ergibt bei 11 Sektoren natürlich nicht eine Volldeckung. Danach habe ich getrachtet im ersten halben Jahr, dass ich einmal zumindest die 11 Sektoren abdecke. Und dann im zweiten Halbjahr 2023 lag der Fokus schon bei mir sehr stark auf den Bereich Basiskonsum, weil einfach hier Bewertungen vorzufinden waren und meiner Meinung nach teilweise noch immer sind, die, ja, wo sich eine Aufstockung lohnt. Und hier habe ich Einzelwerte wie eine Nestlé aus der Schweiz zum Beispiel gekauft, eine schon angesprochene Diageo, noch weit vor dieser Kurskapriole im November letzten Jahres. Und auch, für dich wahrscheinlich eher bekannt, denn in Österreich kennt man sie, wenn man in Tschechien einkaufen geht, in den sogenannten Albert-Läden, nämlich eine Hotel Haze, ja, die im Bereich Nahrungsmittelläden eine führende Rolle neben den großen etablierten Playern überraschenderweise vielleicht für manche in US-Amerika einnehmen, also in den Vereinigten Staaten. Und Ja, das war eigentlich der Fokus so im zweiten Halbjahr bei mir, Basiskonsum, der ja bei mir jetzt mit knapp 20% Gewichtung am investierten Kapital auch den größten Klumpen ausmacht.
Okay. Ja, kurz zu meinen Austauschprozessen. Ich selber kümmere mich ja auch ums Depot. Was heißt kümmere? Also ich selber rebalanciere zweimal im Jahr, einmal Jahresanfang, Jahresmitte. Jetzt am Jahresanfang habe ich tatsächlich gar nichts gemacht, das Depot so weiter laufen lassen. Allerdings zur Jahresmitte, da habe ich tatsächlich einige Werte ausgetauscht. Und warum? Weil ich mich so ein bisschen in einige Bilanzen weiter vertieft habe und bei drei Werten festgestellt habe, dass tatsächlich der sogenannte Goodwill, also die immateriellen Vermögenswerte, also der Firmenwert, den diese Unternehmen bilanzieren, in der Nähe beziehungsweise teilweise sogar höher notierte als das gesamte Eigenkapital. Und das ist natürlich ein Alarmzeichen erster Güte. Also was heißt das konkret? Das heißt ja in der Regel, das kann man dann auch nochmal nachrecherchieren, wie schnell sich dieser Goodwill über die letzten Jahre geändert hat. Und häufig ist es dann bei solchen Unternehmen, die dann in Schwierigkeiten kommen, wo der Goodwill sich sehr schnell erhöht hat, weil zum Beispiel die Unternehmen Zukäufe getätigt haben, die Zukäufe in der Regel ja in guten Zeiten vorgenommen werden und in guten Zeiten bezahle ich dann für die übernommenen Unternehmen mehr, als deren Bilanz ja wert ist. Ja, das heißt, ich gebe da immer noch einen Aufschlag drauf. Ne? Beispielsweise, wenn ich die Immobilien sind dann zwar von einer Gesellschaft mit 100 Millionen bilanziert, diese 100 Millionen übernehme ich in meine Bilanz, aber ich kaufe meinetwegen das Unternehmen für 200 Millionen. Ja, dann muss das ja trotzdem im Rahmen der doppelten Buchführung irgendwo vermerkt sein. Und diese 100 Millionen, die ich mehr bezahlt habe, als der eigentlich materielle Wert des übernommenen Unternehmens, das packe ich in die Bilanz beim sogenannten Goodwill. Ja, das ist also bei Aktivposten, steht in der Regel links ganz oben, wenn man sich das T-Konto mal anguckt. Und das Problem ist, dass es international A, eine Größe ist, die nicht abgeschrieben werden muss. Und B, was die Bewertung angeht, naja, also zumindest ein Stück weit im Ermessen der Finanzabteilung liegt. Also da gibt es keine strengen Regeln. Und das eröffnet natürlich Möglichkeiten, ich will nicht sagen für Tricksereien, aber zumindest für Bilanz, Kosmetik. Und das kann natürlich dazu führen, dass die Bilanz eines Unternehmens dann im Endeffekt besser aussieht als die wirklich wirtschaftliche Lage. Und das waren halt tatsächlich bei drei Unternehmen, die ich investiert war. Und von denen habe ich mich dann auch getrennt. Und das war zum einen eigentlich schade, ein schöner Wert, Industriewert, Möbelkomponentenhersteller aus den USA, Leggett & Platt. Und zum zweiten Verizon Communications, also die große Telekommunikationsfirma. Und zum dritten die Apothekenkette Walgreen Boots. Und das waren drei. Und der vierte, das war allerdings nicht wegen des Goodwills, sondern das war eben wegen der zum wiederholten Mal gekürzten Dividende. Das war die Vermögensverwaltung Schroders. Das sind die Werte, die bei mir rausgeflogen sind. Damit ist das Depot von 20 auf 16 geschrumpft. Und das galt es natürlich wieder aufzufüllen. Und aufgefüllt habe ich das eben wieder mit vier Werten. Eine ist die Fortis, keine Großbank aus belgisch-niederländische Großbank, die seinerzeit hier 2008, 2009 im Zuge der Lehman-Krise ja auch ins Schlingern gekommen ist, sondern ist in Nordamerika, beziehungsweise in Kanada, eine Holding und die ist investiert in Strom- und Gasversorgungsunternehmen. Also hier sind wir wieder im Bereich Versorgung. Das andere war Hercules Capital, also eine sogenannte BDC, eine Business Development Company, die im Bereich eben Private Equity und Private Debt tätig ist. Und das dritte, auch eine Versicherung, Legal & General, die alte britische Lady aus dem Versicherungsumfeld. Und zu guter Letzt tatsächlich auch nochmal aus dem Immobilienspektrum, National Retail Properties, ein Real Estate Investment Trust aus den USA, auch noch Gewerbeimmobilien. Üblicherweise schlägt man ja da eher die Hände über den Kopf zusammen, aber die sind mit einem Portfolio aufgestellt, was viele fast mehrere tausend Gewerbeobjekte, die sich auch über die gesamte USA verteilen, aber nicht eben klassisches Gewerbe, sondern viele innenstadtnahe Gewerbeflächen und Objekte, die tatsächlich ja dem täglichen Gebrauch durch Konsumenten unterliegen, also zum Beispiel Supermarktketten haben die als Mieter, Autowaschanlagen, Fitnessstudios, Restaurants etc. pp. Und die haben auch eine Belegungsrate von über 99% und auch eine herausragende Dividendenhistorie von mittlerweile 34 Jahren bald. Und von daher war das ein Titel, den ich mir dann auch noch zur Verstärkung des Immobilienbereiches ins Portfolio geholt habe.
Ich finde spannend, dass du den Punkt der Bilanzqualität auch ansprichst, ja, weil wenn man jetzt halt so eine, sag ich mal, eher kennzahlenorientierte Vorgehensweise hat, ja, gibt es ja gewisse Strategien, wo man dann immer nur das Ergebnis sieht, aber nicht wie das Ergebnis eigentlich oder die Variablen des Ergebnisses davor, ja, die zum Ergebnis kommen, zur Verfügung stellt, ja, sondern zum Beispiel eine Gesamtkapitalrendite, Eigenkapitalrendite, ja, Verhältnis Fremdkapital und Eigenkapital, dann und wenn die Position des Goodwills nicht gesondert betrachtet, ja, dann geht ja ein wesentlicher potenzieller Fallstrick in der Zukunft ja verloren. Ja. Genauso meiner Meinung nach sich die Fremdkapitalseite nicht nur anschauen, was ist da an Nettoschulden, ja, also Bruttoschulden minus den Cashbestand oder kurzfristigen Forderungen, die man schnell veräußern kann, ja, was ist dazu da, sondern eben auch, wie schaut die Natur der Fremdverbindlichkeiten aus, die Anatomie, was meine ich damit? Ja? Wie lang laufen die Fremdverbindlichkeiten, wann, zu welchem Zinssatz, ja? Wann werden sie wieder refinanziert? Ja? Das sind entscheidende Punkte, die man sich auch hier mit betrachten sollte bei einer Verschuldung des Unternehmens. Ja? Weil, wie gesagt, wenn ein Großteil der Verbindlichkeiten jetzt wieder rollierend refinanziert werden muss, dann zum wahrscheinlich, zumindest in Europa, aber auch in den USA, deutlich höheren Zinsniveau als noch vor 3, 4, 5, 6 Jahren. Ja,
ja, ist übrigens auch gerade so ein Punkt bei Immobiliengesellschaften, die ja häufig vergleichsweise hohe Schulden haben, Infrastrukturunternehmen ja auch häufig, und da eben nicht nur einen Blick zu werfen auf die absolute Schuldenquote, sondern auch auf die Fälligkeit. Ja, denn es gibt natürlich sehr weitsichtige Unternehmen, zum Beispiel der letztgenannte Real Estate Investment Trust, also National Retail Properties, der gehört dazu. Die haben das sehr weitsichtig gemacht. Und da werden die meisten Schulden erstens nach und nach fällig und zweitens mit Masse erst in den 2030er Jahren. Das heißt, die trifft jetzt natürlich diese Zinswende nicht so massiv wie die Unternehmen, die als einen großen Batzen refinanzieren müssen. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied, ob du jetzt plötzlich, keine Ahnung, wie vor 10 Jahren 1-2% bezahlt hast oder jetzt eben 5-6% bezahlen musst an Fremdkapital, Zins. Vor allem, wenn du dann eventuell auch noch die Sicherheiten gelitten haben im Wert. Ne? Also wenn zum Beispiel der Immobilienbestand oder Maschinenpark oder sonstiges Anlagevermögen eben nicht mehr so viel wert ist wie vor 10 Jahren, ja, weil du zum Beispiel dann auch vielleicht mit den Ausschüttungen ein bisschen übertrieben hast.
Ja, und weil du auch vorhin eigentlich dargelegt hast, was dein Korsett an Kennzahlen betrifft, ja, oder Aspekte, die du dir vor Augen führst, bevor du ein Unternehmen herauspickst und darin dann schlussendlich investierst. Was ich mir auch anschaue, und das kann man auch bei jedem Unternehmen nachlesen, ist die Vergütungsprinzipien, die Vergütungsmetriken des Managements. Ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man sieht, ja, für was, weil typischerweise im US-amerikanischen Bereich, ja, das Grundsalär, also das sogenannte Base Salary, Grundgehalt, ja, vielleicht 10-20% ausmacht, ja, zumindest beim Chief Executive Officer, also dem Vorstandsvorsitzenden, aber 80% oder ein bisschen weniger, aber variabel hängt. Und hier gibt es auch meistens zwei Arten von, die zu unterscheiden sind. Einerseits Annual Bonus, also Jahresbonus, meistens in Cash ausbezahlt, manchmal auch halbiert Cash oder Aktienoptionen. Und das ist der größte Teil, das sogenannte LTI, Long-Term Incentives, ja, über 3-4 Jahre, die halt dann schrittweise ausgezahlt werden, Aktienoptionen. Aber an welchen Zielen sind diese Boni, diese variablen Bestandteile des Gehalts schlussendlich gekoppelt. Und das ist ein wesentlicher Punkt, den man daraus auch ablesen kann. Geht das konkurrent mit meinen Vorstellungen als Anteilseigner des Unternehmens? Weil nichts anderes bist du als Aktionär.
Ja, naja, das ist richtig. Clemens, zum Abschluss ein Ausblick. Was erwartest du mit deinem Depot für 2024?
Wenn ich das wüsste. Aber schlussendlich meine Erwartungshaltung ist, dass es ähnlich robust bleibt. Ich habe ja vorher gesagt, ich hatte bis dato schon auch das Glück, muss man sagen, es ist nicht nur eigenes Können, sondern auch Glück, was so passiert. Hätte ja heute auch mit Archer Dennis Mittelnd ganz anders ausgehen können, ja, mit der Aktualisierung der Finanzkennzahlen oder der Bilanz, ja, letztendlich. Ja, dass ich eben keinen Zwangsaustausch vornehmen möchte und, also möchte, ist ja ein Zwang, ja, da geht es nicht ums Mögen, sondern dass ich keinen Zwangsaustausch durchführen muss. Das heißt, dass die Robustheit, die aktuell doch bemerkenswert ist, dementsprechend zu meiner Entspannung beiträgt. Und das ist aktuell auch der Fall. Ja. Ich möchte an meinem Prinzip der Diversifikation als einziges Free Lunch an der Börse festhalten. Das kostet nämlich wirklich nichts. Ja. Und schlussendlich geht es darum, meine Kenntnis soweit zu validieren und auch festzuhalten über die Zukunftsträchtigkeit des Geschäftsmodells, das auch festzuhalten, ja, geht das mit meinen Vorstellungen einher, das Faktormanagement habe ich schon angerissen. Und schlussendlich wird sich sagen, eine Zielgröße des Gesamtportfolios zwischen 30 und 40 Werte einpendeln, ob das heuer das ist oder irgendwann im nächsten Jahr, das wird sich herausstellen. Von dem her möchte ich meinen Rhythmus eigentlich des monatlichen Investierens beibehalten und die Erwartungshaltung ist, nicht unwesentlich weit weg vom Markt zu landen. Von der durchschnittlichen Kapitalrendite zu landen, aber hier, ich mache jetzt kein Benchmarking mit mir selbst, ja, weil schlussendlich ist es ein sehr individueller Zugang, das Investieren in Einzelwerte und ja, meiner Linie treu bleiben, damit auch die Argumente liefern, dass ich mich dementsprechend der Kommentare, des Feedbacks meiner Leserschaft auch damit auseinandersetzen kann, warum ich schlussendlich welche Entscheidung getroffen habe. Und wenn jemand daraus was ziehen kann, freut mich das immer wieder. Und gleichzeitig auch, und das ist auch das Angebot immer an alle meine Leser im Newsletter, ich mache einmal im Monat so eine virtuelle Fragerunde, wo eben solche Themen dann auch thematisiert werden, die auch ja, doch sehr üppig in letzter Zeit in Anspruch genommen wird. Und das macht mir Spaß. Und ja, die Begeisterung ist noch immer hier und wir sind jetzt gerade mal im dritten Jahr. Das ist ja noch immer sehr kurzfristig. Da hast ja du mit mittlerweile eigentlich ja 4 Jahren oder 5 Jahren des Investierens in Einzelwerte, seit du das Portfolio führst, mit einer dann Erweiterung auf 20 Werte vor 2 Jahren, aber schon einen anderen Track Record. Deswegen auch die Frage an dich: Was sind denn deine Erkenntnisse einerseits mit neben dem Goodwill, aber vor allem auch welche aus diesen Erkenntnissen, ja, aus dem letzten Jahr, was ziehst du ins nächste Jahr, oder in dieses laufende Jahr eigentlich mit? Und ja, deine persönliche Erwartungshaltung würde mich auch interessieren.
Ja, eine Erkenntnis ist ja auch, muss ich sagen, deswegen habe ich auch mal anderweitig gesagt, je älter ich werde, desto mehr neige ich ja den Sammelanlagen zu, weniger den Einzelwerten. Trotzdem finde ich Einzelwerte, ja, also weniger um des Investierens Willens, also des reinen Investments, als eben sich auch mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und sich mit überhaupt mit ökonomischen Aspekten zu befassen. Interessant, so wie ich ja auch Finanzgeschichte interessant finde. Ja, auch wenn es da jetzt nicht konkret darum geht, einen unmittelbaren finanziellen Nutzen draus zu ziehen. Ja. Also diese Nebenaspekte darf man nicht vergessen, bis hin zu der Tatsache eben, vielleicht bei dem einen oder anderen Wert tatsächlich auch mal auf die Hauptversammlung zu gehen. Ja, Stichwort Einbecker Brauhaus AG. Im Mai steht da ja auch die nächste Jahreshauptversammlung an. Und das sind ja eben auch solche Aspekte. Und ich finde interessant, sich damit zu beschäftigen. Man lernt natürlich auch viel jedes Jahr. Und ein Aspekt, den ich natürlich auch mal mitnehme, ist, dass eigentlich ab einer gewissen Portfoliogröße es immer irgendeinen Problemfall gibt. Also, es ist immer so. Ja, man kann eigentlich machen, was man will. Ja, irgendeine Überraschung gibt, also negative Überraschung gibt es immer. Klar, es gibt natürlich auch positive Überraschungen, sowas wie Münchner Rück. Ja, da darf man natürlich jetzt auch nicht sich zu sehr auf die Schulter klopfen und sagen, naja, das war jetzt meine überragenden Kriterien, nach denen ich hier Aktien raussuche, ja, sondern da kann man auch dem Zufall, Schicksal oder dem lieben Gott danken. Ja, aber auf der anderen Seite, es gibt halt immer irgendwelche Problemfälle, wie du sagst, Bilanzskandale, irgendein Manager, der, keine Ahnung, oh, verhaftet wird, irgendwelche, weiß ich nicht, Gelder, die verschwinden, etc. pp., politische Rahmenbedingungen, die sich plötzlich ändern. Und dann hat man eben genau diese Zufälligkeiten, die natürlich, wenn bei einem ETF, bei einem marktbreiten ETF irgendwo so im weißen Rauschen, im statistischen Verschwinden. Aber mit denen ist man eben ausgesetzt. Ja, und natürlich bei so einem Portfolio mit 20, 30 oder auch 40 Werten ist natürlich dann das Ganze gleich deutlich spürbar. Ja, und da muss man, damit muss man eben auch leben können. Und
da ergänzen dazu, man kann auch damit leben, dass ein Wert, und in dem Fall die Münchner Rück, das kann ich auch aus dem letzten Jahr noch als Fazit ziehen, ein Wert federt alle Verluste des Portfolios ab. Ja. Und damit sind wir egalisiert und der Rest ist dann wirklich die Sahne obendrauf auf der Torte, ja, die es ergibt, neben den ganzen laufenden Ausschüttungen. Ja. Wir haben ja eigentlich eher auf den Kursentwicklung jetzt geschaut. Deswegen auch mein Fokus auf Total Return. Aber das Ganze ist mit Arbeit verbunden, ja, und das kann man eigentlich nicht vergleichen. Und ich kann den Gedanken einiges auch abgewinnen in späterer Zeit oder auch aktuell jetzt, ja, egal wie alt man ist, das ist wirklich unabhängig davon. Es sollte nicht, das, was wir hier praktizieren, irgendwie jemanden davon abhalten, in Sammelanlagen zu gehen und nicht an der wunderbaren Wirkung und Zinseszinswirkung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Ja.
Ich habe ja auch ein Sammelanlagendepot, das ich parallel laufen lasse. Das ist ja auch ganz nett. Ich glaube aber zuletzt war tatsächlich das Einzelwertdepot sogar erfolgreicher. Ich glaube im zweiten Halbjahr 2023. Aber weil du mal gesagt hast, langfristig ist natürlich auch mein Ziel, möglichst minimalinvasiv das Portfolio zu betreiben, möglichst lange die Werte zu halten, jetzt auch nicht so primär auf die Kurssteigerung zu gucken, sondern eben zu gucken oder zu schauen, dass ich hier einen schönen, regelmäßigen, möglichst konstanten oder steigenden Cashflow eben draus ziehe.
Ja, aber es ist halt kein Fire and Forget investieren. Ja, und hin und wieder muss auch die ein oder andere Dividenden ganz geschlachtet werden.
Ja, so ist es.
Ne? Ja.
In dem Sinne, Clemens, wenn man mehr von dir lesen möchte, dann oder auch mal in dein komplettes Portfolio reingucken möchte und da dranbleiben möchte, wo findet man weitere Informationen?
Alles zentral ansteuerbar unter dividendpost.net. Ja, hier kann man eben sich alles durchlesen, die ganzen Investment Cases, auch das Regelwerk, ganz wichtig. Ja, ich verlinke auch auf das Regelwerk. Ja. Das ist eine der Grundvoraussetzungen an und für sich für so ein Portfolio. Also man kann die Gedankengänge auch messen gegen dem, was ich geschrieben habe. Und ja, da gibt es auch die ein oder andere Revision. Dividendpost.net. Und, lieber Luis, lass mich doch eines noch erwähnen, ja, weil du hast vorher über das Lernen und das gemeinsame Austausch und Sprechen unter der Community gesprochen. Das ist ja fast eine Steilvorlage, ja, an einen Patrick Schick, um ein Tor zu verwerten, ja, für deine wirklich glorreich spielenden Bayer Leverkusen, ja, künftigen Meister, würde ich fast sagen, ja. Aber das,
also ich weiß nicht. Bitte nicht den Tag vor Unterhachingen oder Schalke.
Alles gut, ja. Aber ich glaube, Feier schaut schon gut aus. Aber lassen wir das. Aber zu dem Zeitpunkt, auf den ich jetzt eigentlich anspiele, werden wir wissen, ob der Luis vielleicht in einem Trikot von, weiß nicht, ein Gedächtnis-Trikot von Rudi Völler, hast du sowas noch zu Hause, ja?
Ich habe tatsächlich noch meinen Leverkusen-Schal aus den frühen 90er Jahren, den ich mir dann noch hier gekauft habe, glaube ich noch vom Taschengeld. Ja. Und natürlich meine Bayer Leverkusen-Kaffeetasse habe ich auch. Ja. Da passt natürlich auch wunderbar eine schöne Wiener Melange rein.
Genau, und du spielst jetzt wirklich langsam hin, ja, weil in dieser Zeit wird es wahrscheinlich für den Schal doch zu warm sein in Österreich. Nämlich am 28. und 29. Juni wirst du in Wien sein. Ich hoffe, wir werden uns sehen. Wir werden uns sicher sehen.
Ja.
Verrat einmal, warum?
Genau, geplant ist mit Vincent Wilkamp, meinem Konterpart im Bereich Optionen. Mit dem mache ich ja auch ein gemeinsames Audio-Video-Format. Und letztes Jahr haben wir erstmalig auch gemeinsam einen Optionen-Workshop gemacht. Also wirklich komplett praxisorientiert, daher auch an einem Freitag. Und wir haben die Rufe unserer österreichischen Freunde nach langer Zeit auch mal erhört und gesagt, Wien ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Und eben speziell für die österreichischen, ja letztendlich Optionshändler oder diejenigen, die es gerne werden wollen, bieten wir eben dasselbe Format an, also ein Tagesseminar, Tagesworkshop. Wir fangen mittags an und dann tatsächlich bis in die Abendstunden, wo wir dann den Optionshandel erschließen in der Theorie und dann vor allem auch in der Praxis, auch mit unseren Regelwerken, mit unseren Trades, so ja, dass hier die Möglichkeit besteht, wirklich von der Pike auf das Ganze zu lernen, beziehungsweise für diejenigen, die ein bisschen fortgeschrittener sind, die Kenntnisse zu vertiefen. 28.06. zentral in Wien. Tickets sind erhältlich über nurbares-ist-wahres.de/Wien. Und am Folgetag, am 29., da machen wir ein sogenanntes Community-Treffen. Ja, das heißt also dann für alle Interessierten im Bereich Aktien, Optionen, was auch immer, Anleihen, österreichische 100-jährige Anleihen, machen wir ein schönes Treffen. Ja, also ohne Ticket, ohne Eintritt, einfach so frei. Da sind wir auch noch auf der Suche nach einer geeigneten Gaststätte, finden wir aber sicherlich, und gibt ja genug, habe ich gehört. Nein, habe ich auch schon mal gesehen. Und von daher zwei Tage, auf der einen Seite lernen, auf der anderen Seite die österreichischen Spezialitäten genießen und Austausch, den deutsch-österreichischen Austausch pflegen.
Na, schauen wir mal, wie es mit beiden Mannschaften dann steht zur Europameisterschaft zu dem Zeitpunkt. Aber das wird unter ein Thema sein, lässt sich auch nicht verhindern, wer unser Format der Geldgeschichten erfolgt. Kommt das Thema Fußball auch hin und wieder vor. Ich weiß, ja, ich bin mehr schuldig dafür, aber ich stehe dazu. Ja. Auch in diesen Zeiten.
Vollkommen in Ordnung. In dem Sinne, lieber Clemens, wir sehen uns wieder bei den Geldgeschichten und an der Stelle vielleicht in einem halben Jahr oder einem Jahr, wenn wir dann unsere Aktienportfolios noch einmal dann Revue passieren lassen.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, und ich würde sehr freuen, wenn wir das Ganze wiederholen und vor allem dann eben auch auf die Entwicklung unserer hoffentlich dann sehr gut laufenden Portfolien eingehen werden. In dem Sinne, freut mich, ja, und einen wunderbaren Abend noch.
Ja auch. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.